Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. In der heutigen Episode geht es mal wieder um das Thema Führung. Eins meiner Lieblingsthemen sowohl in meiner Beratungspraxis als auch in meiner ganz individuellen Fortbildungspraxis. Inspiriert hat mich die Folge das Buch Wirksam führen mit Systemtheorie von Tim Richter und Thorsten Groth. Und in diesem Buch prägen sie einen Begriff, den ich so in dieser Form noch nicht kannte, nämlich die Führungsschleife, sodass ich mir zusammen mit meiner Kollegin Alina mal dieses Denkwerkzeug vorgeknöpft habe, um mal wirklich konsequent aus einer systemtheoretischen Perspektive auf das Thema Führung zu schauen. Also wenn ich Führung dann eher als Fähigkeit eines Systems verstehe und nicht als Fähigkeit einer Person, komme ich mit Hilfe derartiger Denkwerkzeuge zu ganz anderen Erkenntnissen, als wenn ich eher so klassisch aus der Perspektive der Betriebswirtschaftslehre, oben wird gedacht, unten wird gemacht, auf das Thema Führung oder auch Steuerung, ne, ihr kennt diese Abgrenzung von uns, schaue. Ja, wenn ihr da ganz, ganz tief rein wollt, dann schnappt euch das Buch von Tim Richter und Thorsten Groth. Wenn ihr mal horchen wollt, wie Alina und ich auf dieses Thema schauen und wie wir dieses Denkwerkzeug nutzen, dann bleibt gerne dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, Aufnahme läuft. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Lieber Frank, du hast ein spannendes Thema aufgeworfen. Ich freue mich sehr, mit dir heute über das Thema Führung zu sprechen. Wieder einmal, das ist irgendwie so ein Ding, wo wir wahrscheinlich ewig drüber sprechen könnten.
Ja, moin auch von mir. Irgendwie klebt das Thema Führung so an mir, ne? Ist immer relativ häufig, dass ich mich mit diesem Thema auch so mit neuen Erkenntnissen und neuen Blickwinkeln irgendwie beschäftige und natürlich viel Freude habe, das auch zu teilen.
Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir dieses Thema griffig für diese Episode uns vornehmen. Ich frage mal so ganz naiv, wofür braucht es eigentlich Führung? Warum geht es nicht ohne?
Naja, jetzt kommt es ja wieder darauf an, aus welchem Blickwinkel ich so eine Frage vielleicht durchdenke und dann antworte. Da wir und ich jetzt aktuell sehr stark aus dem Blickwinkel der Systemtheorie, also so der Soziologen, auf solche oder vergleichbare Fragestellungen gucke, würde ich antworten, naja, um die Lebensfähigkeit von Systemen sicherzustellen. Das mag jetzt für den einen oder die andere wieder erstmal komplett so, was ist das jetzt wieder für ein Nerd-Schnack oder so? Ne? Aber wer mich kennt, weiß, so nerdig bin ich ja gar nicht. Deswegen, naja, vielleicht nehmen wir das erstmal so.
Genau, Lebensfähigkeit von Systemen. Wir bewegen uns im Kontext Arbeit, also Organisation. Und lass uns da doch mal raufgucken, wie ist das so in Organisationen, wenn wir uns mit dem Thema Führung beschäftigen? Woran würde ich denn erkennen, dass vielleicht Führung stattgefunden hat?
Ja, jetzt hast du ja schon mit der Art der Fragestellung so ein bisschen dahingeschielt, wo die Antwort natürlich herkommt, ne? Aber ich versuche da mal so hinzuleiten. Im ersten Schritt, wenn ich über Systeme nachdenke und über, naja, Führung von System, dann muss ich mir überlegen, auf welcher Ebene findet Führung eigentlich statt. Ne? Und wenn ich mir zum Beispiel ein Unternehmen vorstelle, dann kann das auf Ebene der Gesamtorganisation stattfinden oder Führung kann stattfinden auf Ebene einer Abteilung, eines Teams oder Führung von Mitarbeitenden. Das würde ich mal so in eine vergleichbare Ebene schieben. Was oft dann auch unterschlagen wird, ist so das Thema Selbstführung, dass ich auch da ja, ich bin ja als Mensch auch ein System, ne? Und auch da wird durch Führung die Lebensfähigkeit sichergestellt. Vielleicht blenden wir das Thema, das ist dann nochmal so ein bisschen spezieller für den Moment mal ein bisschen aus, weil wenn Leute über Führung nachdenken, dann ist es ja oftmals so, naja, dass es so um Mitarbeiterführung und solche Themen quasi geht, ne? Und zu deiner Frage, wir werden, und so ist ja auch der Titel der Episode, mal so ein Instrument, was wir nutzen, um über Führung nachzudenken, mal beschreiben, nämlich diese Führungsschleife. Und wenn ich mir dieses Instrument mal näher anschaue und das Ende von dem Ende mal anfange, weil danach hast du ja gefragt, dann braucht es etwas, was wir Folgen nennen oder Umsetzung. Das heißt, erst wenn jemand gefolgt ist oder eine Organisation gefolgt ist und ich das beobachten kann, dann kann ich im Nachhinein feststellen, dass Führung stattgefunden hat. Das wäre jetzt erstmal so die direkte Antwort auf deine Frage.
Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Team einen Vorschlag mache und der verfängt nicht, das heißt, dem wird nicht gefolgt, hat Führung in dem Moment nicht stattgefunden.
Genau, ja. So sieht das aus.
Ne? Du nickst.
In diesem Modell sozusagen die Schlussfolgerung.
Ja. Okay, das heißt, Folgen ist ein wichtiges Kriterium. Und ich finde, das macht das Thema Führung ja auch irgendwie so schwierig, weil sich das ja nur rückblickend erkennen lässt. Ne? Ich glaube, deswegen ist das auch so ein abstraktes Thema. Und wichtig finde ich noch zu ergänzen, dass das nicht nur an den Führungskräften klebt, sondern zwischen Menschen ja passiert die ganze Zeit. Also auch im Team, in der Abteilung, in den Bereichen und dass nicht nur Führungskräfte für dieses Führungsthema verantwortlich sind. Und du hast jetzt eben schon von der Führungsschleife gesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiges Denkwerkzeug, was wir auch sehr gerne benutzen. Vielleicht nehmen wir uns das mal vor. Erzähl doch mal, was ist die Führungsschleife?
Ja, genau. Also der Einstieg dieser Führungsschleife ist immer, sag ich mal, die Beobachtung oder die Überprüfung von einem Ist-Zustand. Das heißt, wenn ich nehme mal so das wirklich klassische Beispiel, eine Führungskraft, die halt beobachtet, ne, ich habe hier meine Abteilung, für die ich zuständig bin, und außerhalb der Abteilung, für die ich in der Regel ja irgendeinen Service biete, ein Zwischenergebnis produziere, oder wenn ich auf Ebene der Gesamtorganisation denke, die Produkte, die ich am Markt zur Verfügung stelle, und ich beobachte, dass außen, außerhalb meines Systems, hat irgendwie andere Erwartungen als heute. Das heißt, ich komme zu der Erkenntnis durch diese Reflexion, durch diese Überprüfung, da gibt es eine Änderungsnotwendigkeit. Ich brauche neue Produkte oder ich muss intern, weil ich eine Abteilung XY bin, eine bessere Qualität liefern, weil die Folgeabteilung im Prozess eine höhere Qualität erwartet und. Das ist im Grunde der erste Schritt, ne, dass ich zu dieser Erkenntnis komme, okay, da ist eine abweichende Umgebungserwartung an das System, auf das ich gerade gucke. Und deswegen gibt es eine Handlungsnotwendigkeit. Das wäre so der erste Schritt. Und in dieser Schleife wird das in der Regel so als Überprüfen oder als Reflexion bezeichnet. Da startet sozusagen der Vorgang Führung, ne, oder die Führungsarbeit. So würde ich es mal formulieren. Wenn ich diese Handlungsnotwendigkeit erkannt habe, dann ist die nächste Phase das Entscheiden. Das heißt, die Menschen oder der Mensch, der Führung praktiziert, muss oder müssen eine Entscheidung treffen, ob eine Handlung erfolgt. Also ob ich ein neues Produkt herstelle, ob ich meine Qualität verbessere, was auch immer da die Erwartung ist, oder ob ich sozusagen nichts tue. Das kann auch natürlich die Entscheidung sein, aber ich muss entscheiden. So, das ist im Grunde die zweite Phase. Und da es nur drei Phasen gibt, komme ich jetzt sozusagen dann direkt wieder zum Ende. Wenn ich also entschieden habe, also eine Entscheidung getroffen habe, dann muss dieser Entscheidung gefolgt werden, also, oder ich muss die Konsequenz umsetzen. Ich bleibe wieder bei dem Beispiel. Also wenn ich dem Markt ein neues Produkt zur Verfügung stelle oder eine bessere Qualität als Zwischenschritt in einem internen Prozess liefere, dann hat Führung stattgefunden, weil ja die Entscheidung umgesetzt wurde. Und dann würde die Schleife im Grunde wieder von vorne losgehen, immer wieder, ne, durch das Überprüfen und Reflektieren oder diesen Abgleich mit den Erwartungen an das System, auf das ich gucke. Ne, und dann würde ich halt, ne, in diesen Führungsschleifen so nach vorne laufen.
Ich glaube,
das ist die Schleife.
Ja, und ich glaube, jetzt erklärt sich auch ganz gut, was du eingangs gesagt hattest, mit dass Führung wichtig ist, damit Systeme fortbestehen können. Ne? Also Organisationen im Wirtschaftskontext müssen natürlich irgendwie Wertschöpfung betreiben, damit sie am Leben bleiben können. Sonst hat es sich irgendwann, mit der Organisation, dann ist es irgendwann Essig. Und jetzt geht das in dieser Schleife ja ganz gut auf, weil du auch gesagt hast, okay, Überprüfung des Status quo, müssen wir etwas anpassen, muss ich das beibehalten, dann muss man eine Entscheidung treffen und dann wird das entweder umgesetzt oder eben halt auch nicht. Ne? Das heißt, das brauchen wir sozusagen immer, damit diese Organisation fortbestehen kann. Jetzt gibt es ja aber häufig den Vorwurf, dass gesagt wird, ja, unsere Führungskräfte führen nicht. Und das würde ich jetzt gerne mal nehmen, um mit dir anhand dieser Schleife da drauf zu gucken, wo sind denn da, ich sag mal, mögliche Fettnäpfchen in dieser Schleife, wo vielleicht Führung scheitern kann. Also jeder Punkt in der Schleife lädt ja auch dazu ein, dass was schief geht. Und vielleicht können wir das ja so ein bisschen konkreter machen, damit die Hörer und Hörerinnen da draußen auch ein konkretes Bild haben, worauf sie vielleicht in ihrem eigenen Unternehmen achten können.
Ja, also diese Möglichkeit zum Scheitern sind, und das wird jetzt keine Überraschung sein, in allen dieser Phasen in dieser Schleife natürlich vorhanden. Ne? Also ich bleibe bei meinen Beispielen, die ich eben konstruiert habe. Wenn Führung nicht in der Lage ist, quasi das Außen außerhalb des Systems wahrzunehmen, also diese Überprüfung in der ersten Phase zu machen. Also ich nehme gar nicht wahr, dass der Markt halt irgendwie eine andere Erwartung an meine Organisation hat oder die Schwesterabteilung diese Qualitätserwartung hat. Ich nehme das gar nicht wahr. Dann findet Führung schon im Keim erstickt sozusagen nicht statt, was ja maximal bedrohlich natürlich für das System sein kann. Das heißt, wenn ich das nicht wahrnehme, kann es sein, dass der Markt mit den abweichenden Bedürfnissen sich diese Produkte natürlich woanders besorgt und das sehr bedrohlich für die Organisation sein kann. Das ist jetzt so ein Beispiel, was in dieser ersten Phase da schon schiefgehen kann, quasi. Vielleicht, und das ist ein Begriff, den wir durchaus hier schon genutzt haben, noch als Ergänzung. Es geht dann natürlich um diese sogenannte externe Referenz, ne? Sondern ich gucke immer grundsätzlich in der Führungsarbeit raus aus dem System, also raus aus der Abteilung, raus aus der Organisation, was sozusagen das Umfeld meines Systems für Erwartungen an das Innen hat. Das ist die entscheidende Blickrichtung, ne, um die Lebensfähigkeit des Systems sicherzustellen. So, wenn ich dann wieder weiter durch die Schleife durchmanövriere, dann nehme ich wieder an, ich habe diese Wahrnehmung gehabt oder diese Überprüfung gemacht, sehe die Handlungsnotwendigkeit, dann kann das Scheitern von Führung dann auch in der nächsten Phase natürlich passieren, wenn keine Entscheidungen getroffen werden. Das ist vielleicht etwas, was jetzt den Hörerinnen und Hörern durchaus bekannt vorkommt, weil wenn wir so in Organisationen unterwegs sind, dann hören wir sehr häufig, meistens so als Formulierung, unsere Führungskräfte treffen keine Entscheidung. Ne, über das, wer diese Führungsarbeit macht, reden wir ja gleich noch. Ne? Also das muss nicht zwangsläufig eine Führungskraft sein, so viel schon mal gespoilert. Aber das ist natürlich immer noch ein sehr gängiger, sehr gängiger Fall quasi. Ne? Also wenn keine Entscheidung getroffen wird, ne, dann geht es halt nicht weiter, ne? Sondern dann verharre ich in dieser Phase und somit kann ich nichts umsetzen, somit kann ich keine neuen Produkte, bessere Qualität und so weiter auf den Weg bringen. Und auch hier ist die bedrohliche Situation dann irgendwann, wenn ich keine Entscheidungen treffe. Und das ist ja eine sehr intensive Beschreibung auch von Systemen, dass im Grunde Systeme ja aus einem Netz von Entscheidungen oder aus einem Fluss von Entscheidungen bestehen und Organisationen aufhören zu existieren, wenn dieser Fluss von Entscheidungen unterbrochen wird oder zum Stillstand kommt. Ne? Das passt hier in dieser Führungsschleife natürlich ganz genau zu dieser Metapher oder zu dieser Sichtweise aus der Systemtheorie. abschließend, wenn ich zwar die Entscheidung treffe, wir brauchen neue Produkte, aber die Umsetzung gelingt mir nicht, ne? Also das Folgen dieser Entscheidung, auch da ist jetzt dann dieselbe sozusagen Stolperfalle, ne? Dann kann ich genauso vom Markt rasiert werden, wenn ich nicht in der Lage bin, quasi meine Entscheidung auch umzusetzen. Und schon hat Führung nicht stattgefunden oder Führung ist gescheitert. So wäre dann die Formulierung, die wir nutzen würden.
Das sind ja eigentlich drei Themen, die man dann aufwerfen kann. Ich habe eben so ein bisschen mitnotiert. Das erste bei der Station Überprüfen in der Schleife ist ja eigentlich die Wichtigkeit, ein Problembewusstsein zu schaffen, ne? Wenn das nicht da ist, dann wird es ganz schwierig, überhaupt diesen Führungsprozess loszustarten, weil ja, wenn ich nicht weiß, was das Problem ist, dann habe ich auch keine Chance, da irgendwie was anzupassen. Damit man jetzt nicht in dieses Fettnäpfchen tritt, wie kann man das denn herstellen, das Problembewusstsein? Also wenn ich jetzt das vielleicht höre da draußen und so feststelle, da hat der Frank vielleicht einen Punkt, wenn er sagt, Problembewusstsein ist irgendwie wichtig, man muss wissen, man braucht irgendwie Kontakt zum Markt, ne? Stellt man als Führungskraft fest, das hat man vielleicht gar nicht. Wie kriegt man das hergestellt?
Naja, also unterm Strich nutzen wir ja genau diese Mechanismen in der Organisationsentwicklung auch, ne? Da sind sich Organisationsentwicklung und diese Führungsarbeit, wie wir sie aus diesem Blickwinkel beschreiben, ja sehr ähnlich. Und damit sollten im Grunde alle Aktivitäten ja starten, ne? Dass ich meine Beobachtungen erstmal so hinterfrage, um das Problem auch wirklich zu verstehen, um nicht in einen Aktionismus zu verfallen oder mit Lösungen um mich zu schießen, die vielleicht gar nicht zu meinem Problem passen. Ne? Also das ist ja etwas, was ich einfach üben kann oder mich selber natürlich auch reflektieren kann in dieser Phase, ne? Ob ich jetzt vorschnell irgendwie nach neuen Produkten rufe oder ne, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer bohre und mal mit Kunden spreche oder so, ne, was ihr wirklich von mir wollt, um da im Grunde die Problemstellung oder diese abweichenden Bedürfnisse halt besser zu verstehen. Ne? Also das sollte heutzutage, wenn wir immer so von dieser hohen Dynamik, die Organisationen oder Systeme unterworfen sind, im Grunde schon eine Selbstverständlichkeit sein, weil sich da halt so viel verändert, halt einfach die Nutznießer von meinem Prozess oder die Kunden, die quasi uns Geld geben für unsere Produkte, für unsere Services, dass ich die sehr, sehr eng sozusagen am System dran habe und da einen intensiven Austausch pflege, um vom Markt zu lernen sozusagen.
Ja, definitiv, definitiv. Und das Zweite in der Schleife, das war dieser Punkt entscheidend, und du hattest gesagt, naja, Stillstand ist deswegen irgendwie so bedrohlich für Organisationen, weil, naja, der Fluss der Entscheidungen irgendwann versiegt und dann haben wir wieder das mit diesem, dann wird es schwierig, dass das Unternehmen fortbestehen kann. Auch da, wenn ich nicht ins Fettnäpfchen treten möchte und die Wahrscheinlichkeit für Führung möglichst hoch machen will, wie verhindere ich denn diesen Stillstand? Also wenn Stillstand und Entscheidung so eng zusammenhängt, was wäre da ein Ansatzpunkt, den ich vielleicht relativ fix auch umsetzen könnte in einer Führungsrolle oder im Team?
Hast du da jetzt selber schon irgendwas im Hinterkopf bei der Frage? Weil wenn ich mir die jetzt greife, dann würde ich jetzt so einen kleinen Exkurs zum Thema Entscheidungen machen. Aber das ist, glaube ich, nichts, wo du gerade hin willst, oder?
Naja, ich hatte gerade im Kopf so diese Entscheidungsprozesse zu hinterfragen und vielleicht sonst nochmal darauf zu verweisen, dass wir dazu ja auch die ein oder andere Episode haben. Ne? Also nochmal zu gucken, wie ist der Delegationsgrad, wenn immer hochgepinkt wird, oh, die Führungskraft trifft ja keine Entscheidung mehr, dann kann man sich ja vielleicht auch die Frage stellen, muss es denn immer die Führungskraft sein oder müssen wir über unseren Grad der Delegation mal sprechen? Also welche Entscheidungen kann vielleicht auch ein Team treffen, damit die Durchlaufzeit besser ist, damit es schneller geht, und was muss auf jeden Fall die Führungskraft vielleicht auch absegnen, weil häufig ist es dann so, egal im Projekt oder auch in der Linientätigkeit, dass irgendjemand immer der Wasserkopf ist, ne? Und das ist natürlich dann relativ bescheiden. Also wenn man sowas irgendwie auf dem Schirm hat und weiß, na, da kommen Entscheidungen schon ins Stocken, vielleicht nochmal über den Entscheidungsprozess drüber gucken. Und wir verlinken euch die Episoden dazu sehr gerne. Aber das war jetzt so das, woran ich direkt irgendwie gedacht hatte, ja.
Naja, auch hier gibt es natürlich die unterschiedlichsten Denkwerkzeuge, wie wir das nennen, die da helfen dabei, mich in diesem Dschungel von den Entscheidungsnotwendigkeiten da zurechtzufinden. Ne? Da hilft allein schon erstmal so die Unterscheidung zwischen komplizierten und komplexen Problemstellungen, dass ich nicht in solche Fallen tappe, ne? bei hoher Komplexität mich zu Tode zu analysieren oder so, sondern da muss ich halt Entscheidungen unter hoher Unsicherheit treffen, und das hat dann auch immer so ein bisschen was mit Willkür natürlich zu tun, weil ich kann nicht ausrechnen, wie es geht, ne? sondern ich muss halt mit der Intuition dann eine Entscheidung für den nächsten Schritt dann treffen. Ne? Und wenn ich solche Denkwerkzeuge im Repertoire habe, um halt nicht in diese Fallen zu tappen und nicht in diese Verzögerungen auch reinzulaufen, ne? dann kann ich schon viel dafür tun, dass dieser Fluss von Entscheidungen da auch bei der Führungsarbeit halt eben nicht in Stocken gerät.
Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das dritte, dieses Umsetzen und Folgen, könnte man auch überschreiben mit der Umsetzungslücke, die berühmt-berüchtigte. Auch da wieder, wenn ich das als Führungskraft erahne, wenn ich sage, okay, die anderen beiden Punkte, Problembewusstsein habe ich im Sack, Entscheidungen geht auch ganz gut, aber dann ist irgendwie nichts gewesen. Wir kommen nicht ins Tun, ist dann häufig auch so ein Zitat. Was würdest du vorschlagen, wo kann man da mal hingucken, oder was ist vielleicht ein erster Ansatzpunkt aus unserer Organisationsberatungsbrille, mal zu sagen, naja, da könntest du mal hingucken.
Naja, wir sprechen ja, wenn wir über die Funktion von Führung sprechen, oft so über das Gestalten von Rahmenbedingungen. Ne, auch die Rahmenbedingungen für Wertschöpfung, das hat ja viel dann mit der Umsetzung zu tun. Wie wird zusammengearbeitet, ne, wie orientiere ich mich an Prozessen oder eben genau nicht an Prozessen, also Teamarbeit und so weiter. Also da kann ich im Rahmen der Führungsarbeit schon viel dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine gute Umsetzung, also dass den Entscheidungen gefolgt wird, dass das gut funktionieren kann. Ne? Aber auch da mit der Entscheidung darf ich nicht abschalten und denken, naja, jetzt läuft's ja von alleine, sondern ne, das sollte ich halt nicht aus dem Blick verlieren. Und wir sollten auf jeden Fall diesen Schwenk noch machen, um zu gucken, wer muss denn eigentlich in dieser Phase aktiv sein, ne? Welche Rollen, um wirklich aufzuzeigen, ne, ist das immer jetzt die wirkliche Verantwortlichkeit von Führungskräften, diese Führungsarbeit quasi, wie wir es jetzt in dieser Schleife beschrieben haben, sicherzustellen? Oder passiert das vielleicht auch auf andere Art und Weise? Und ich weiß gar nicht, dass es sich dabei um Führung oder Führungsarbeit handelt. Ne, das wäre mir nochmal total wichtig.
Ja, finde ich auch. Und da können wir direkt, glaube ich, auch die Abzweigung zu nehmen. Denn in vielen Organisationen ist das ja irgendwie das Bild, was im Kopf drin ist. Ne? Also Führung wird von Führungskräften gemacht, und wenn irgendwie der Führungsprozess nicht läuft, dann ist auch gleich ein Schuldiger gefunden. So ist es ja leider manchmal. Jetzt hatten wir vorhin gesagt, naja, Führung ist aber zum einen ja eine Schleife und auch irgendwie eine Wechselwirkung zwischen Menschen. Und ich glaube, da lass uns direkt mal hingucken. Du hast jetzt eben gesagt Führungsarbeit, und das ist ja nun ein ganz anderer Begriff als Führungskraft. Vielleicht gehen wir da mal direkt rein. Was ist jetzt Führungsarbeit?
Naja, wenn ich darüber nachdenke, wer diese Schleife eigentlich durchlaufen muss, dann wird es durchaus schnell einleuchten, ist zumindest meine Hoffnung, dass vielleicht diese Phasen auch durch unterschiedliche Rollen bespaßt oder absolviert werden können. Ne, ich mache mal ein paar Beispiele. Also ja, es kann sein, dass ich als Führungskraft, weil ich ja auch irgendwas gut kann oder konnte oder irgendwie so, vielleicht gut den Markt verstehe oder da eng dran bin mit meinem Netzwerk, mit meinen Kontakten, oder über andere Führungskräfte in derselben Organisation gut mitbekomme, ob das Außen, also diese externe Referenz, irgendwie Probleme signalisiert mit meiner Qualität oder ne, andere Produkte, das hatten wir vorhin schon. So, also kann es sein, dass ich als Führungskraft diese Überprüfungs Leistung übernehme, damit dieser Führungsprozess in Gang kommt. Für dieses eine isolierte Beispiel, ne? Das greift ja alles immer ineinander und läuft fortwährend ab oder so, ne? Aber wenn wir das so isoliert betrachten. Es könnte aber auch natürlich komplett anders funktionieren. Nehmen wir mal Organisationen, die regelmäßig vielleicht Veranstaltungen machen, zum Beispiel in Open Space Formaten, wo die eingeladene Belegschaft in Arbeits- und Austausch-Sessions genau auch dahin gucken kann gemeinsam, um festzustellen, unsere Produkte gehen aktuell am Markt vorbei und wir haben da einen Handlungsbedarf. Also das muss nicht zwangsläufig eine Führungskraft sein, die diese Reflexionsarbeit da leistet. Und somit kann dieses Initial also von ganz unterschiedlichen Rollen dann auf den Weg gebracht werden. Das sind jetzt so zwei Beispiele gewesen, ne? Da sind natürlich ganz, ganz viel weitere Konstellationen denkbar. Ganze Teams, die in einem Review durch das Feedback von Stakeholdern feststellen, dass Handlungsnotwendigkeit ist oder. Ne? Also alles das, was diesen Führungsprozess dann in Gang setzt. So. In der zweiten Phase beim Entscheidungen treffen, da würden jetzt auch viele sagen, Entscheidungen treffen bei uns Führungskräfte, aber das ist ja auch kein Muss. Ne? Also ja, es ist denkbar, dass die Führungskraft dann halt direkt nach dieser Überprüfung auch die Entscheidung trifft, wir haben eine Veränderungsnotwendigkeit und wir müssen da was auf den Weg bringen, neue Produkte oder was auch immer, aber das könnte halt auch ein Team Produktentwicklung sozusagen entscheiden, ne, die halt mitbekommt, da gibt es eine Abweichung, wir treffen jetzt die Entscheidung, da einen Prototypen auf den Weg zu bringen und den am Markt zu verproben. Und schon würde sich die Führungsarbeit da an der Stelle fortsetzen und ist halt nicht exklusiv für diese eine Rolle Führungskräfte. Und die Umsetzung, in der Regel kann eine Führungskraft das gar nicht alleine, sondern ne, wenn wir von Folgen sprechen, ne, dann wird dann ja oft gesagt, halt auch die Indianer, ne, also die Mitarbeitenden müssen sozusagen der Führungskraft irgendwie folgen. Aber es geht ja darum, der Entscheidung zu folgen, wer auch immer sie getroffen hat, ne, und dann letztendlich die Konsequenz halt umzusetzen. Ne. Und diese Unterschiedlichkeit der Rollen entlang dieser Phase zeigt auch, und das beobachten wir ja auch seit etlichen Jahren, dass auch natürlich diese Führungsarbeit in der Organisation, wenn sie nicht so an dieser Führungskraft dann klebt, ganz unterschiedlich organisiert werden kann. Und Shared Leadership, verteilte Führung, hierarchiefreies Arbeiten, was da immer so an Fantasiekonstrukten und so weiter so rumgeistert und irgendwie organisiert wird, erklären kann ich mir dieses Phänomen immer sehr gut, wenn ich diese Führungsschleife halt einfach nutze und da mal hingucke, ne, wer macht hier eigentlich was, damit halt am Ende gefolgt und umgesetzt wird, ne? Und dann kann ich mir dieses Führungsphänomen ganz gut erklären oder halt auch diese Defizite, diese Risiken natürlich beobachten und halt auch transparent machen, was können wir denn hier anders machen, damit Führung wirklich stattfindet. Ne? Immer vor dem Hintergrund, Achtung, haben wir schon erwähnt, die Überlebensfähigkeit des Systems halt zu sichern, ne? Was natürlich total wichtig ist. Ne?
Ja, ich finde das auch nochmal eine wichtige Perspektive, denn teilweise erlebe ich, was so diese Selbstführung von Teams angeht, da noch durchaus Vorurteile in Organisationen. Vielleicht auch, weil keine Erfahrungen dazu bestehen, aber es ist ein bisschen so das Gefühl dann im Raum ist, wenn sich jetzt die Teams selber führen, dann ist das ein bisschen esoterisch. Da braucht es schon den starken Mann, die starke Frau, die im Vordergrund dann die Entscheidungen trifft. Und vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen rein. Also wenn es Ideen gibt, dass man sagt, okay, man möchte dem Team einen Kontext bauen, wo das nicht beliebig ist mit der Führung und wo es nicht so Selbstüberlassung ist, dann hat man zum einen ja diese Führungsschleife im Hinterkopf, die du eben geschildert hast, aber dann gibt es noch wir sagen immer Funktionen von Führung, ne? Ein anderes Konzept, was, glaube ich, auch ganz gut nachzuvollziehen ist und was man im Hinterkopf behalten sollte, ist so ein bisschen wie so eine Checkliste. Ich denke da gerade an Ausrichtung schaffen, Rahmenbedingungen gestalten und Entscheidungen sicherstellen. Und da würde ich gerne mit dir nochmal drauf eingehen, weil ich vermute, dass das vielleicht nochmal eine ganz gute Ergänzung ist, wenn da jetzt draußen irgendwie eine Führungskraft das hört, zu sagen, ah, worauf muss ich denn achten, wenn ich hier so ein bisschen zurücktreten will, meinem Team mehr Selbstorganisation zumuten möchte. Was sollte ich da beachten?
Naja, bei dieser, wir nennen das ja so die Dreifaltigkeit, ne, so die Funktionen, um das mal so auf wenige Begrifflichkeiten zusammenzufassen, was Führung eigentlich leisten sollte. Und wenn wir von Führung sprechen, ist es wieder, ne, also die Menschen, die Gruppen, der Einzelne, was auch immer, die diese Führungsarbeit machen. Ne? Also wenn wir die kurz durchgehen, ne, also die Ausrichtung zu schaffen, das ist halt immer dieses, da geht's lang. Wenn ich halt viel sozusagen mir Verantwortung nehme als Mitarbeitender in der Organisation, dann hilft diese Orientierung halt einfach immens weiter, ne? Zu wissen, sozusagen, wo will die Gesamtorganisation hin oder wo soll das Team hin, eine Teamvision, eine Strategie und so weiter. Das gilt auch wieder für alle Ebenen, ne? Bis zum Einzelmenschen natürlich auch, ne? Wo möchte ich halt irgendwie hin und dieser Orientierung dann zu folgen, ne? Und das ist Teil von Führungsarbeit, das sicherzustellen, dass diese Ausrichtung da ist. Das Thema Rahmenbedingungen gestalten ist natürlich ein bisschen vielschichtiger. Also da kann es darum gehen, Rahmenbedingungen zu gestalten. Wir hatten das Beispiel, damit die Wertschöpfung super funktioniert, aber auch Rahmenbedingungen, damit Beziehungen und Netzwerk entstehen kann und somit Kommunikation stattfindet. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu gestalten, damit Mitarbeitende sich gut selbst motivieren können. Ne? Wenn man da jetzt wieder ein bisschen die Psychologie dazu nimmt, beispielsweise DC und Ryan, dann geht es darum, ein Umfeld zu schaffen, wo Autonomie, wo individuelles Wachstum und Weiterentwicklung, wo eine Zugehörigkeit und solche Dinge entstehen können. Und das ist Teil von Führungsarbeit, die notwendigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Ne? Das so als Beispiele. Und ja, der dritte Punkt, Entscheidungen sicherstellen, wie wir das nennen, nicht treffen, ne, wohlgemerkt. Es ist ein sehr großer Unterschied. Ne? Wir erwarten nicht von Führungskräften, dass sie immer das letzte Wort haben und immer die Entscheidung treffen müssen. Aber wir erwarten von den Menschen und auch von den Führungskräften, die Führungsarbeit leisten, dass sie sicherstellen, dass dieser Fluss von Entscheidungen halt eben nicht in Stocken gerät. Da waren wir jetzt eben schon, ne, als Teil der Führungsschleife und auch als wichtige Funktion von Führung als solches. Das ist eine Doppelung, aber ne, das zeigt halt auch die Wichtigkeit. Und da ein besonderes Augenmerk, also man könnte es auch so nennen, dass Führung im Grunde die Entscheidungsprozesse moderiert, begleitet. Ne, das ist dann so ein bisschen Metaebene. Aber das stellt halt sicher, dass halt Entscheidungen getroffen werden und die Wahrscheinlichkeit für Führung das Weiterbestehen des Systems sozusagen vergrößert wird. Das wäre jetzt mal so der Schnelldurchlauf durch diese Facetten.
Ja. Ja. Dann sind wir hier durch das Thema Führung ganz schön durchgaloppiert, haben einmal die Führungsschleife mitgenommen und jetzt die Dreifaltigkeit der Führung. Ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, dass die Hörer da draußen vielleicht das eine oder andere direkt verproben. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Wir packen euch die Podcast-Episoden, an denen wir hier vorbeigekommen sind, die wir erwähnt haben, in die Shownotes. Und ansonsten, schönen Tag. Es war mir wieder ein Fest, lieber Frank.
Sehr cool, ja. Und gerne Rückmeldungen geben, wenn irgendwas nicht so stimmig war für euch oder ihr da noch intensiver Redebedarf habt. Ne? Wir freuen uns immer über Austausch, auch zu den einzelnen Episoden.
Bis dahin.
Tschö.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.